Texans long snapper John Weeks here, and you're listening to another episode of Hats Off the Bowl, the official podcast of Texans Nation in Germany, Austria, and Switzerland. Horns up.
Empty backfield, first half of the 43 of Houston. Quick throw left side. Cooks has the first down and more up the sideline. Cooks off to the races. 30, 25, 20, 15, 10, 5. Rock and roll. Touchdown, Houston. 57 yards.
Watt knocks the ball out. J.J. running for it, picks it up. 35, 30, to his left of 25, and he's brought down. J.J. Watt, strip, sack.
Intercepted, too high for Duke Johnson. And it's Joseph off to the races. Nobody near him. Jonathan Joseph will walk into the end zone. Pick six for Houston.
Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Woche vom deutschen Texans-Fan-Podcast Hats Off to the Bull. Wir sprechen über das Spiel der Woche 4 gegen die Chargers. Mit dabei habe ich den Christian.
Hallo zusammen.
Und ich habe mir noch einen Christian geschnappt, und zwar haben wir diesmal zu Gast den Christian Schimmel.
Wunderschönen guten Tag, ja. Eine Runde mit tollen Vornamen.
Ja, das ist, sind wir ja gewohnt. Heute sind es nicht zwei Renés, heute sind es zwei Christians, die wir dabei haben.
Ja, wir kommen aus einem Spiel gegen die Bears, weil newstechnisch war diese Woche eigentlich nichts Wichtiges soweit. Was wir grandios 20-23 verloren haben. Meiner Meinung nach ein Sieg, der nicht hätte sein müssen. Siehst du es anders, Christian?
Nee, also das war ja enttäuschend, ne? Also irgendwo gab es Momente im Spiel, wo ich dachte, okay, das ist, also die Bears schlagen sich sowas von selbst, dass man an dem Punkt sagen muss, okay, also ich möchte Spiele verlieren, damit wir einen guten Pick nächstes Jahr haben, aber dann war irgendwann das Spiel eben an einem Punkt, wo ich dachte, das kannst du ja eigentlich gar nicht herschenken. Und dann hast du zwischendrin eben noch Damien Pierce, der irgendwie einige gute Läufe zeigt, und du hast Jalen Petrie als Rookie, der eben auch zwei richtig gute Plays macht in der Defense, und willst dann auch, dass die Jungs ja mit einem Sieg vom Platz gehen, damit die mit einem guten Gefühl irgendwie weitermachen, und dann ja wird eben das vierte Viertel wieder hergeschenkt, und es, ja.
Also bei Petrie bin ich sogar bei drei guten Plays. Ich habe die zwei Interceptions und den Sack zum Schluss. Also,
ja, richtig.
Also wir haben diesmal wirklich gut Druck aufgebaut. Wir konnten 5 Sacks machen. Es hat uns leider nicht viel geholfen, da die Chicago Bears in ihre Spieltaktik sich nicht verändert haben. Wir hatten es schon angesprochen, sehr viel über Laufspiel, wenig über Passspiel im letzten Podcast. Und das hat unsere Schwäche komplett ausgenutzt. Wir haben über den Boden 281 Yards kassiert. Ist das schon, über wie viele Saisons ist das ein Season High, dass wir fast 200 Yards kassiert haben? Ich wollte es nicht nachgucken, ich habe es auch nicht nachgeguckt, aber das war auf jeden Fall sehr deprimiert. Wir haben keinen Contain auf Justin Fields gekriegt. Und nach dem Ausfall von David Montgomery hat halt Khalil Herbert so gemacht, als ob er kein Backup ist. Er ist einfach mal so Running Back 1 Zahlen gegen uns nicht schwer. Muss man dazu sagen, 257 Yards und 2 Touchdowns gelaufen, aber das war deprimierend.
Total, ja. Vor allem, weil es halt auch so extrem viele Missed Tackles gewesen sind. Also das heißt, es ist ja nicht so, dass man nicht irgendwie an ihm dran gewesen wäre am Backup Running Back, sondern man hat es halt einfach nicht geschafft, den Backup Running Back dann zu Boden zu bringen. Wenn das dann irgendwie ein, zwei Mal passiert, ja, dann kann man da vielleicht drüber wegsehen, aber es ist halt das ganze Spiel so geblieben.
Genau. Was dann halt auch noch sich so ein bisschen durch die Saison zieht, ist leider der Leistungsabfall von Davis Mills. Gerade in der zweiten Hälfte und Richtung viertes Quarter geht, ich weiß nicht, ob es die Nerven sind, und ich habe mir jetzt auch schon einige Interviews angeguckt von den Spieltagskonferenzen. So richtig kann sich es keiner erklären, aber wir haben da einen extremen Leistungsabfall. Er bekommt da richtig Unruhe rein, macht Würfe, obwohl er keinen Druck hat, wird er extrem schnell auf den Füßen, versucht irgendwas zu kreieren, das nicht da ist, was wir eigentlich aus der letzten Saison nicht so extrem können.
Ja, Sehe ich auch so. Also vielleicht ist es so ein bisschen eben der fehlende Center und dann im letzten Spiel ja auch dann noch der fehlende Ersatzcenter. Da war ja dann irgendwann Jim Morrissey sogar dran. Also dass er so abhängig vom Center ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber vielleicht gibt ihm das eben zu viel Unruhe dann mit. Denn ansonsten ist die Line ja eigentlich verbessert. Also Tanzel spielt auf einem relativ hohen Level. Kenyon Green hat jetzt das erste Spiel als Starter gespielt, macht sich auch gut, hat noch keinen Sack zugelassen und hat da teilweise gut abgeräumt. Und ja, das ist eigentlich unerklärlich, dass Davis Mills da jetzt mit den Happy Feet so absolut nervös ist und irgendwie ja Sorge zu haben scheint, gehittet zu werden. Ja, keine Ahnung. Vielleicht kommt er jetzt zurück, denn gegen die Chargers hatte er ja letztes Jahr quasi sein bestes Spiel der Karriere bisher.
Man kann es nur hoffen, obwohl du eigentlich für den frühen Pick bist. Ja, also im Großen und Ganzen, das hätte eigentlich ein Spiel sein können, um das nur zusammenzufassen, was man gewinnen hätte müssen. Mills hatte eine Interception, für die er, glaube ich, nichts konnte, was so ein abgeschlagener Ball war, glaube ich, in der ersten Hälfte. Direkt vor der Endzone der Bears. Dann hat noch eine zweite Interception, die war einfach dumm. Ich weiß nicht, was er da gesehen hatte und auch das den Einsatz da von Rex Burkhead. Irgendwie sind wir da noch nicht offensiv auf einer Wellenlänge. Ja. Und am Tackling müssen wir arbeiten. Gut, ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Es geht zu Hause gegen die Chargers. Die Chargers haben ihr letztes Spiel gegen die Jaguars verloren. Christian, möchtest du dich dazu äußern?
Ja, es war halt fast ein bisschen abzusehen nach den News, die so ein bisschen kamen. Kein Quarterback, keine Chance. Das ist, glaube ich, erstmal das Ding. Und das war, glaube ich, ziemlich unverantwortlich. Ich bin kein Mediziner, aber so wie er aufgetreten ist, dass Herbert gespielt hat, der erste Pick, der dann fast ein Pick 6 von Devin Lloyd ist, ist natürlich sehr unglücklich gewesen, bis nicht gut ins Spiel gekommen. Ich traue der Offense nicht wirklich, obwohl die Optionen eigentlich da sind, man da auch wirklich Kapital in Form von Picks und von Spielern halt investiert hat. Auf der anderen Seite ist Jacksonville halt wirklich deutlich verbessert. Ich hatte die in Woche 1, so im dritten Viertel waren sie komplett auf dem Weg halt in Washington halt zu gewinnen. Dann hat Carson Wentz, ich werde mich jetzt wieder bei einigen Leuten unbeliebt machen, so mal wieder die drei lichten Momente der ganzen Saison. Und spielt dann wirklich sehr, sehr guten Football im vierten Viertel, muss man sagen. Und profitiert da vielleicht auch ein bisschen von der Unerfahrenheit in der Jaguars Secondary. Und hat dann John Dodson zwei, dreimal gefunden. Das war schon wirklich gut. Und das war jetzt am Wochenende von Wednesday in der Division, wenn auch nur ein Jahr nicht komplett unbekannt ist. Eher wieder das Muster, wobei die Eagles halt auch wirklich stark sind und Jacksonville ist verbessert. So, ich muss zugeben, der Katastrophentourist in mir hätte gerne den Autounfall Urban Meyer noch eine weitere Saison gesehen oder noch länger. Ich habe, bevor er verpflichtet worden ist, gesagt, ich hätte gerne Urban Meyer in der NFL, ich hätte ihn nicht gerne bei den Chargers. Beides ist dann glücklicherweise passiert und wir hatten, also es tut mir natürlich ein Stück weit für die Jaguars aus dem letzten Jahr leid, weil was da abgegangen ist, dürfte so in der NFL lange nicht passiert sein, aber dass Doug Peterson, glaube ich, jemand ist, der eine Offense voranbringen kann, kompetent coachen kann, der ein Team voranbringen kann. In der Defense haben sie sehr viel gedraftet, einige neue Leute, die Line ist sehr gut. Und die haben die Chargers halt komplett gefressen. Und wenn du in der O-Line so stark auseinandergenommen wirst als Chargers-Fan, ist das halt wirklich eher die Regel als die Ausnahme in den letzten Saisons gewesen. Dann gewinnst du kein Spiel. Und entsprechend hochverdienter Sieg für Jacksonville. Und bei den Chargers ist eben durch die verletzten Situationen jetzt schon wieder einiges in Frage gestellt. Zumal in der Division. Man würde abwarten. Es war eine Enttäuschung mit Sicherheit. Aber vor allen Dingen eben auch der verletzten Situation geschuldet.
Wie sieht's da aus mit der verletzten Situation? Ich glaube, der Injury Report ist jetzt noch nicht da, aber wenn ich es eben richtig gelesen habe, ist Joey Bosa jetzt erstmal auf IR gesetzt worden. Das heißt, der fällt noch ein bisschen aus. Dann war irgendwie Guyton, der Receiver, mit Kreuzbandriss, glaube ich, komplett raus. Und irgendwie, irgendwie ist da schon das komplette Team dezimiert, ne?
Also das große Problem ist neben Bosa, also Rashawn Slater, der irgendwie der Bizeps, der durch ist. Und das Interessante ist, ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass man entweder Zion Johnson oder jemand wie Filer auf Tackle zieht, aber es wird sehr wahrscheinlich Jamari Solier sein. Für mich einer, und das sage ich bei Chargers Picks extrem selten, einer der größten Steals in den Draft, der halt brutal in die sechste Runde gefallen ist, was ich nicht verstanden habe. Den ich aber eigentlich als Guard Only sehe. Das könnte richtig hässlich werden aus Chargers Sicht am Wochenende, wenn der auf Left Tackle spielt. Zion Johnson hat es im College gespielt, deswegen bin ich ein bisschen überrascht, dass man ihn da nicht hinzieht, aber ja, das wird man sehen. Solier hat auf jeden Fall von den Maßen ist halt eher Tackle-Maße als Johnson. Von daher, das wird man halt sehen. Keenan Allen ist jetzt wieder im Training, ob der spielen wird können, wird man sehen. Das ist ein gutes Zeichen, wenn er jetzt erstmal wieder dabei ist. In der Secondary ist halt noch die Frage, was mit JC Jackson ist, der halt ein Spiel gegen Kansas City gemacht hat, was okay war, obwohl er einen langen Touchdown abgegeben hat, aber auch nicht wirklich fit ist. Das war der große Neueinkauf auf Cornerback. Also es sind schon viele Schlüsselpositionen. Edge Rusher, Tackle. Die Frage ist, wie fit ist Justin Herbert? Das muss man nach der letzten Woche definitiv stellen. Ich sag's ganz ehrlich, nicht weil ich jetzt den Texans besonders was gönne, außer wenn ich mit euch im Podcast bin. Wenn er nicht hundertprozentig fit ist, soll er aussetzen. I don't care. Dann bist du 1-3. Du kannst mit dem offensiven Personal durchaus noch eine Serie starten und 8-9 Spiele hinten raus gewinnen, auch wenn die AFC West brutal ist. Aber ich würde ungern den für eine ganze Saison verlieren. Und da bin ich jetzt einfach gespannt, wie der Coaching-Stab das handelt. Deswegen fahren die Chargers eben aufgrund der verletzten Situation als Außenseiter nach Houston.
Ja, so eine Re-Injury ist ja dann doch, also wir können ja mittlerweile doch ein bisschen mehr Druck erzeugen, gerade mit Jerry Hughes, der mit der Säge fällt. Wäre dann echt bitter, wenn da Herbert eine mitkriegt und dann wirklich sich doller verletzt.
Zumal ich jetzt auch noch nicht mal sagen würde, dass wir dann Favorit wären, wenn Herbert nicht spielt. Also ja, also es ist nicht undenkbar, dass die Chargers trotzdem gewinnen können, wenn man sieht, wie Justin Fields jetzt halt gegen uns gespielt hat, weil du musst ja den Ball gegen uns nicht zwingend werfen. Du müsstest halt einfach jetzt mal schaffen, Austin Ekeler ins Spiel mehr einzubinden, als das bisher im Saisonverlauf.
Wobei, wenn Chase dann 100 oder mehr Yards läuft, dann wissen wir, dass bei euch richtig was schief läuft. Also,
ja, das stimmt.
Das ist halt ein komplett anderer Spielertyp. Ich glaube, bei Fields war es tatsächlich so, wenn du ihn bis jetzt zum Werfen gezwungen hast, das haben die Texans ja zum Teil auch geschafft und dann eben auch den anderen Ball abgefangen, eben zum Beispiel durch Pietre, dann hat das defensiv sehr gut ausgesehen und keine Ahnung, ich hatte ja auch in dem frühen Slot in der Konferenz an dem Sonntag kommentiert und hatte das Spiel dann logischerweise immer nur mal hin und wieder drin, wenn da zugeschaltet worden ist. Es sah für mich auch größtenteils wie Kontrolle Houston aus tatsächlich, so genau das, was du gesagt hast, den darfst du eigentlich nicht verlieren und ich glaube schon, dass das auch irgendwo wichtig ist, dass du halt sagst, klar, du wirst vermutlich dieses Jahr nicht die Playoffs attackieren, du bist vermutlich kein Super Bowl-Favorit, aber du willst schon allein fürs eigene Selbstverständnis auch Spiele gewinnen. Ja, das ist, glaube ich, schon irgendwie entscheidend. Und die nächste Chance ist, ich bin super gespannt, wie die Chargers das mental abgeben, weil letztlich muss man ja sagen, war das Texans-Spiel für mich der Sargnagel. Also Sargnagel für die Playoff-Hoffnung ist Quatsch. Das war das Play-Calling, insbesondere das Set-Management in dem Raiders-Game. Aber das war halt so ein Spiel, wo jeder gesagt hat, so wie fährst du da hin? Und ja, schön für Dominik Eberle, dass der da irgendwie 3 oder 4 Field Goals verwandelt hat in dem Spiel. Aber Houston hat das ja komplett dominiert. Also es war ja nie knapp das Spielgefühl ab dem zweiten Viertel. Und das kam halt für viele aus dem Nix. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das für viele Chargers ein Revenge-Game ist. Ich habe aber keine Ahnung, ob das irgendeine Rolle spielen wird.
Wo wir gerade beim Laufspiel hingingen, dass wir ja relativ schlecht aussehen. Gibt es einen Grund, also Austin Ekeler ist ja doch eigentlich, also er spielt weit unter seinen Möglichkeiten, das muss man auf jeden Fall sagen. Gibt es da aktuell einen Grund dafür? Sind das wirklich so die Verletzungen oder?
Das scheint ja eher so das Coaching zu sein, wie ich das bisher so sehe. Und weil ich ihn als Fantasy-Spieler in mehreren Ligen habe, das muss auch daran liegen.
Ja, würde ich unterschreiben. Also man hat halt sehr bewusst den Versuch unternommen, Ekeler zu entlasten und ihm vor allen Dingen einfach die Snap-Zahlen runterzubekommen, weil du halt gesagt hast, das geht langfristig nicht gut. Das ist für mich immer noch der Spieler, den ich mit am liebsten zuschaue, aber sie haben ja, man darf nicht vergessen, die Chargers haben haben Spiller gedraftet, haben Sonny Michel, nachdem der, boah, ich glaube, ich weiß nicht, von wem er gecuttet worden ist, ich meine Miami, dann noch ins Team geholt, um bewusst die Snaps runterzufahren. So. Es hat sich noch nicht wirklich, Spiller war lange verletzt, hat noch nicht viel gespielt, wenn überhaupt. Noch keiner wirklich herauskristallisiert, wer Eckler diese Snaps halt abnehmen kann, zumal diesen Spielertyp gibt es halt in der NFL und im Chargers Roster sowieso nicht zweimal. Ja. Ich glaube, dass das halt schon ein entscheidender Punkt ist und natürlich nehme ich schon wahr, dass die Chargers mit dem, was sie auf Quarterback haben, den Ball werfen müssen. Offensiv muss ich dazu sagen, erst gegen Kansas City fand ich, war das ein unglaublich schaumgebremstes Spiel. Ich meine, es war First Day Night, das muss man immer mit ein bisschen Vorsicht wahrnehmen. Da haben beide Teams wenige tiefe Shots genommen. Ich habe kein All-22-Tape gesehen, aber das war sehr, sehr vorsichtig. In Woche 1 ein sehr kontrolliertes Spiel. Ich glaube, genau das stellt sich Lombardi halt vor. Für mich einen Tacken zu kontrolliert. Ganz ehrlich, du könntest wunderbar eine Run-and-Shoot spielen, wo du einfach sagst, so Justin, wirf einfach 15 Mal pro Spiel den Ball tief und wir laufen halt den Rest ein bisschen mehr. Du kannst ein Kurzpass-Spiel mit ihm aufziehen, aber du ziehst halt keine Defense auseinander, wenn du nicht öfter tief wirfst. Ich glaube, dass das im Moment auch zum Laufspiel oder zur mangelnden Qualität des Laufspiels und von Eckler halt beiträgt, weil du die Defenses noch nicht so weit in die Tiefe ziehst, wie du es könntest oder müsstest. Ja, ich denke, das spielt eine Rolle, mehr schematisch. Ich glaube nicht, dass das, also dafür hat Eckler zu konstant produziert. Mir ist jetzt nichts von der Verletzung bekannt. Ich glaube nicht, dass sein Tank leer ist. Von daher, ich glaube, das ist tatsächlich, so wie mein Namensvetter gesagt hat, eher am Scheme und an den Einsätzen liegt, als tatsächlich am Spieler.
Also Fantasy Pro Tipp, Eckler gegen uns aufstellen. Ja, siehst du irgendwas, womit wir doch noch das Laufspiel in den Griff halten? Ich hatte jetzt schon die Tage mal alleine überlegt, ob man vor der Trade-Deadline sich noch wirklich jemand holen sollte, einen dicken Defensive Tackle oder sowas, der so ein bisschen...
Es ist so ein bisschen ist die Frage, ne, woran es genau hängt. Das wurde ja bei uns da auch in der WhatsApp-Gruppe schon so ein bisschen diskutiert. Ist jetzt eben die Line das Problem oder sind es die Linebacker? Und ja, René J. und ich sind da mehr so der Meinung, dass es eben tatsächlich die schlechten Linebacker sind, denn die Line, da blitzt ja immer mal ein bisschen was auf. Also Jerry Hughes ist okay. Jonathan Renard ist okay. Malik Collins macht so seine Plays. Roy Lopez ist bisher eher unter seinen Erwartungen geblieben, aber der ist halt auch nur Seventh Rounder gewesen. Aber die Linebacker, da ist ja überhaupt keiner, der irgendwie mal positiv raussticht. Es hieß im Trainingscamp, Garrett Wallow macht sich gut. Jetzt war der eine Zeit lang irgendwie dann verletzt. Jetzt hat er das erste Spiel gespielt und hat, glaube ich, fast nur Snaps im Special Teams gesehen. Und wenn er dann auf dem Feld war, dann ja, lieber da halt auch rum wie bestellt und nicht abgeholt. Und ich weiß, also für mich sind es ganz klar die Linebacker, da müsste sich was verbessern. Aber ich glaube nicht, dass du da jetzt anhand der Trade-Deadline oder mit irgendwelchen Free Agents in Season sinnvoll weiterkommst, sondern da muss sich dann schon anderweitig was ändern. Und wen wir noch nennen müssen zum letzten Spiel, ist auf jeden Fall Jonathan Owens, weil das war ganz grausam, was er da gespielt hat. Er hat ja diverse Tackles verpasst, auch wenn er, glaube ich, im Moment unser Tackle-Leader sogar ist. Was auch traurig ist für die Linebacker, wenn der Safety da einfach noch mehr abräumt als jeder Linebacker.
Ja, wer mir stattdessen gefallen hat, ist halt, wer auch so ein bisschen im Kommen ist, wo Greenard aufpassen muss, ist Rashim Green. Also ja. Gerade in der D-Line, der ist nicht verkehrt.
Wobei Greenard meiner Meinung nach, ich habe jetzt die Statistiken nicht, also er schon Pressure macht, aber er ist halt auch derjenige, der jetzt den schwersten Gegenspieler gegen sich hat und setzt sich dann da halt nicht unbedingt durch. Bisher ist es dann eben Hughes auf der anderen Seite gewesen, der durchkam, oder eben Green. Aber Greenard wirkt schon sehr motiviert. Also der finde ich, hat sich echt gut gemacht. Der macht auch so die Ansagen, der die Defense so ein bisschen pusht und hochpumpt, aber ja, ist auf jeden Fall bei ihm von den Stats auch verbesserungswürdig. Unsere Verletztenliste haben wir jetzt auch noch nicht so ganz aktuell, aber ich habe gelesen, dass Brevin Jordan heute auch nicht trainiert hat und Kurt Hinnisch ebenfalls nicht. Die sind ja auch letzte Woche schon ausgefallen. Wenn die heute nicht trainiert haben, ja, sieht das wahrscheinlich fürs kommende Wochenende auch nicht so toll aus. Und das hilft dann Davis Mills auch nicht, wenn bei unseren Tight Ends ja, halt das aktuelle Line-Up dann wieder spielen muss. Denn das ist auch immer noch eine der schwächsten Positionsgruppen bei uns. Wenn die Touchdowns fangen.
Ich würde schon sagen, das würde René anders aussehen lassen, weil die meisten Touchdowns von uns gingen, wenn nicht sogar alle, über Tight Ends.
Ja. Aber Touchdowns ist halt nicht alles, ne? Also klar, das ist dann mal in der Red Zone vielleicht ganz, ganz schön, aber aufs Spiel gesehen ist es deutlich zu wenig.
Ja, aber auch gerade so auf das letzte Spiel gesehen, Brandon Cooks hat halt total enttäuscht. Ja. Da war noch zwei Dinger dabei, wo ich sage, okay, hätte er fangen können.
Ja, ich verstehe es auch nicht, warum mich enttäuscht, Nico Collins, nämlich enttäuscht da auch die Entscheidungsfreudigkeit. Ich hoffe, dass Nico Collins da irgendwie noch so halbwegs einen Durchbruch schafft, und ich verstehe nicht, warum man ihn nicht vermehrt in diese Contested Catches-Situationen überhaupt bringt, weil da sollte er, das hat er eigentlich immer gut gemacht, dann gib ihm doch mal die Chance. Das müsste ja möglich sein, wenn Brandon Cooks ebenfalls auf dem Feld rumrennt, dass man Nico Collins da gegen den Nummer 2 Corner einfach mal versucht, werf ihn mal dahin, lass mal gucken, ob er nicht den Catch gegen den macht und da was passiert. Aber also diese Würfe werden halt gar nicht gemacht. Da ist die Frage, soll er sie nicht machen oder will er sie nicht machen, weil er versucht, sicher zu spielen? Ich habe keine Ahnung, aber das verstehe ich halt nicht.
Ja, also im Endeffekt hängt es ja alles ein bisschen zusammen, und wenn man gerade schon über die Probleme bei Mills gesprochen hat, überträgt sich das natürlich auch auf die Receiver.
Ja.
Nico Collins ist ganz klar zweiter Target-Leader, davon mal abgesehen, aber es fehlt halt wirklich noch einiges, so auch gerade die Genauigkeit ist momentan echt, weiß ich nicht, also ich hätte nicht mit einem Rückschritt gerechnet, ehrlich gesagt.
Alla Johnson spielt nur Special Teams, oder war der verletzt? Oder
gar nicht.
Das ist eine Sache, die uns echt wundert. Man hat ihn ja wirklich als ersten Waiver da mitgeholt, ja, im ersten Schwung. Er war jetzt, glaube ich, die zweite oder dritte Woche komplett inaktiv.
Inaktiv, ja.
Und,
aber ohne Begründung. Also
genau, man findet halt auch keinen Grund, ob es jetzt irgendwie verletzungstechnisch irgendwas ist. Weil ich hatte mir eigentlich von ihm, hatte mich so ein bisschen über die Verpflichtung gefreut, dadurch, dass ja John Matchy raus ist.
Ja.
Dadurch, dass wir jetzt nicht so dicht auf Wide Receiver besetzt sind, denke ich mal auch, dass dann Chris Moore oder sowas ausstechen könnte. Also ich kann mir momentan nicht wirklich erklären, warum er nicht spielt.
Ich finde es halt, also ich habe das halt total gefeiert, weil, also ich muss dazugeben, ich war ein sehr, sehr großer Tyler Johnson-Fan pre-Draft, und dass der sich nicht in die Rotation oder nur teilweise in die Rotation von einem Super Bowl-Contender oder beziehungsweise Teilnehmer dann spielen kann, war jetzt für mich nicht so hart überraschend, wenn man gesehen hat, dass man halt Godwin, Evans, was weiß ich, wenn die Buccaneers da alle noch vor ihm hatten, so, also völlig legitim. Aber der war halt im College eigentlich immer ein sehr, sehr sauberer Routenläufer, hat die Fundamentals sehr, sehr gut gemacht, deswegen dachte ich mir, so, das ist jetzt nicht zwingend deine Speedwaffe oder ähnliches, aber der kann dir halt so, weiß ich nicht, 6 Yards, Third Down Mover, das war halt schon eine Rolle, wo ich mir gedacht habe, der kann eine gute 3 und eine gute 4 werden, aber dann scheint er offensichtlich überhaupt keine Rolle bis jetzt bei euch zu spielen.
Überhaupt nicht, leider gar nicht. Wie gesagt, die Position, ich glaube nicht, dass Chris Moore da nicht schlagbar wäre oder Philip Dorsett, das ist alles, klingt zwar ein bisschen austauschbare Leute.
Die Chemie zwischen Chris Moore und Davis Mills ist im Moment noch so das eine Ding, wo man sagen kann, da ist eine Chemie. Was ich auch so ein bisschen traurig finde, weil Davis Mills sich ja schon in der gesamten Offseason so bemüht gezeigt hat, ne, und auch mit dem kompletten Wide Receiver Corp irgendwie gearbeitet hat, auch außerhalb der Teamaktivitäten. Und ja, als wäre jetzt irgendwie die Chemie mit Cooks und Co. irgendwie verloren gegangen. Das verstehe ich überhaupt nicht.
Ja, da möchte ich recht gehen, die Chemie stimmt. Also da sind wirklich auch eine High Percentage, was so Targets und Catches angeht. Das ist wirklich gut. Ist halt unsere Slot-Waffe dafür. Aber selbst wenn man halt, man bringt halt einen Philip Dorsett in Rotation, man bringt halt einen Chris Conley in Rotation. Und dass er da gegen gar keine Snaps sieht, finde ich halt so, weiß ich nicht. Also kann ich mir nicht wirklich erklären. Ich hoffe ja jedes Wochenende, vielleicht haben wir ja gegen die Chargers mal so ein bisschen so einen Lichtblick. Also wie gesagt, ohne News, ohne Grund, finde es auch ein bisschen unverständlich. Hast du noch was, wo du denkst, dass eure Offense gegen unsere Defense strugglen könnte?
Gut, über das Laufspiel haben wir gesprochen. Receiver bin ich eigentlich optimistisch. DeAndre Carter macht einen sehr ordentlichen Job. Josh Palmer macht den nächsten Schritt. Mike Williams macht immer noch das, was er kann, was jetzt nicht zwingend schnell laufen ist, aber zumindest Contested Catches, Body Control. Das ist okay. Auf Tight End sind wir mit Sicherheit nicht so gut wie letztes Jahr. Das ist sicherlich so, aber das ist okay. Ansonsten hängt halt tatsächlich viel von Quarterback-Play ab. So. Interessant ist es somit, dass vielleicht das Spannendste in der Offense, dass halt der Harvard-Rookie Xander Horvath das Duell, das Camp-Battle quasi gewonnen hat, sich den Job gesichert hat. Der wird hin und wieder mal ganz interessant eingesetzt. Das könnte so ein kleiner X-Faktor, der so ein bisschen unter dem Radar ist, sein. Aber ansonsten hängt es halt, es ist halt so typische Phrasendrescherei, aber es ist halt im Football so wie fit ist Herbert spielt Chase Daniel. Wenn Chase Daniel spielen wird, wird mit Sicherheit super viel in dem, schätze ich mal, der Versuch sein, eure Linebacker zu attackieren, in den, sag ich mal, alles so zwischen 10 und 18, 20, 22 Yards, weil der jetzt halt auch nicht, also er hat jetzt keinen Matt Schaub in seiner Endphase, als er bei euch weg war. Aber mit dem kannst du halt keine Deep Ball Offense spielen. So. Und das könnte halt interessant werden. Ich glaube halt, dass die Chargers wirklich versuchen würden, wenn Daniel spielt, nochmal rigoroser den Ball zu laufen. Wo ihr ja offensichtlich skeptisch seid. Vielleicht trifft er gerade Schwäche auf Schwäche, weil das Laufblocking der Chargers bis jetzt auch nicht zwingend überzeugend war.
Ja, der angesprochene DeAndre Carter wurde ja bei uns schön vom Hof gejagt. Der hat ja gerade so den zweiten Frühling seiner Karriere. War ja bei uns Returner gewesen. Hab da ein bisschen mehr aus ihm gemacht.
Ja, der hat ein paar gute Szenen gehabt. Also grundsätzlich ist halt immer was, das schematisch vielleicht interessant, ob das gut oder schlecht ist, ist immer schwierig zu bewerten, weil du natürlich nie in den Sitzungen mit den Gameplans drin bist. Aber es war halt sehr offensichtlich, dass Lombardi den Ball halt rausspreaden will. Also nicht nur auf Keenan Allen, nicht nur auf Mike Williams, sondern was für Fantasy-Football-Spieler eine absolute Katastrophe ist, weil das wirklich ein Lotteriespiel ist, wer wie viele Targets dann sieht. Aber er war definitiv früh in der Saison ein Teil der Offense. Ich habe noch mehr fast mit Josh Palmer gerechnet. Das, was er bis jetzt gezeigt hat mir gefallen. Aber es ist ein bisschen schwer vorherzusagen, wie das jetzt am Wochenende auch laufen wird. Also ich würde mich da sehr gerne zu einer harten Prediction hinreißen lassen, die man mir dann am Tag danach um die Ohren klatschen kann, aber da bin ich tatsächlich selber ausgesprochen unsicher.
Also nach meiner konfidenten Letztwochen-Prediction bin ich da auch sehr, sehr vorsichtig, weil ich halt die Bears halt unheimlich verschlagbar gesehen habe. Das ging leider komplett nach hinten los.
Ich bin halt mal total gespannt, wie sich unsere Cornerbacks gegen so einen Spieler wie Mike Williams zeigen können, weil der ist halt schon irgendwie besonders, ne? Einfach riesig. Und da bin ich mal einfach gespannt, wenn der auf Stingley oder so dann trifft, ob Stingley da zeigen kann, dass er eben den Pick wert ist, den er jetzt war. Oder ob Williams ihn da alt aussehen lässt. Das wird einfach spannend.
Ja, und je nach Fitgrad könnt ihr eventuell noch Keenan Allen auch noch auflaufen.
Wenn der auch
eine Woche Pause macht. Ja. Wobei wir auch letzte Woche überlegt hatten, dass wenn eventuell Herbert ausfällt, dass er ihn sowieso sitzen lassen. Aber wie gesagt, der hat jetzt eine Woche Pause gehabt. Also Passing Offense könnte knackig werden gegen uns.
Ich muss halt sagen, ich mache diesen Draft-Kram ja jetzt schon seit 13, 14. Ich habe mich in keinem Cornerback-Tape halt je so verknallt. Wie vor allen Dingen das Freshman- und Sophomore-Tape von Stingley. So. Ich habe es gefeiert, dass die Texans das riskiert haben mit dem frühen Pick. Weil natürlich die Injury-Concerns waren da. Ich fand den dominanter als alles, was ich gesehen habe. Und jetzt muss ich dazukommen, sagen, so Nummer 2 auf der Liste wäre vermutlich Okuda, der jetzt dieses Jahr so langsam für Detroit kommt. Der hatte keine guten ersten Jahre in der NFL, aber der war auch ähnlich dominant. Aber wie Stingley als Freshman da die Elite Receiver geshadowt hat, das war völlig krank. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es jetzt im Camp war oder wie er von der Persönlichkeit her in Houston angekommen ist. Ich hatte diese ganzen, spielt nicht hart genug, spielt effortless. Hat er jeden Snap bei LSU in seinem letzten Jahr zu 100% gespielt? Weiß ich nicht. Aber hat er generell ein Effort-Problem, hat nicht nachgesetzt, das habe ich halt nicht gesehen. Deswegen, die Cornerback-Klasse war ja eh speziell, da haben sich auch die Geister geschieden. Die Jets sind, glaube ich, mit Sauce Gardner bis jetzt auch nicht so wahnsinnig unglücklich mit dem Pick. Aber es, also allein für das Matchup, wenn du das Spiel für ein Matchup dann vielleicht guckst, dann eben dafür. Und Petrie fand ich halt selber einen mega spannenden Spieler halt pre-draft, weil ich mir einfach gewünscht habe, dass er halt einen intelligenten, das könnt ihr jetzt eh wesentlich besser beurteilen als ich, weil wenn der halt über einen intelligenten DC eingesetzt wird, weil du mit dem halt unglaublich viel machen kannst. Und ja, deswegen dieses Matchup, wie auch immer, Chargers Receiving Squad gegen teilweise sehr junge Texans Secondary, könnte durchaus vielversprechend sein.
Ja, Stingley hatte gegen die Broncos hat er ein bisschen Probleme gehabt, da, aber ansonsten bin ich mit ihm relativ zufrieden. Und so gerade, was bei uns halt sehr gut kam, ist die Red Zone Defense. Die fand ich extrem gut. Was da teilweise für Pass-Breakups waren, also ich weiß gar nicht, war es jetzt ein Spiel gegen die Broncos oder Bears? Also auf jeden Fall, da haben wir Red Zone technisch echt gut gestanden. Das hat mich sehr überrascht. Hast du einen Tipp, Christian? Wer macht das?
Meine Tipps gehen grundsätzlich daneben, deswegen müsste ich eigentlich an der Stelle für die Texans. Ich kann es halt so gar nicht bewerten. Das Problem ist, dass ich von Houston außerhalb der... ich habe noch nicht so wahnsinnig von Houston gesehen. Es ist, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, wie die Erwartungshaltung bei euch vor der Saison war. Ich glaube schon, dass es jetzt nichts... Also die Division fand ich vorher sehr offen, auch wenn ich Indianapolis stärker eingeschätzt habe, als ich gedacht habe. Es wäre aber auch kein Schocker, wenn Houston nach den Spielverläufen 2-0 steht. Punkt. So. Vielleicht musst du sogar 2-0 stehen nach den ersten beiden Wochen. Und nicht mit einem Remis, mit einer Niederlage. Von daher, die Texans wirken eingespielter. Schwierig. Schwierig. Ich glaube 24-21 für Houston. Weil die Chargers noch nicht zu verletzt sind. Ich glaube, dass die Chargers nicht wirklich werden laufen können gegen Houston. Und dass das von der Edge schon einiges an Druck kommt. Die werden ihre Splash Plays machen. Auf der anderen Seite, Los Angeles hat bewiesen, dass sie den Run zumindest halbwegs vernünftig stoppen können. Trotzdem glaube ich, dass das wohl leicht gescholtene Receiving Squad doch ein paar Möglichkeiten auch gegen die Chargers Secondary bietet. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Houston das zu Hause gewinnt. Ich rechne aber wirklich mit einem knappen Spiel. Hätte ich vor der Saison vermutlich anders beantwortet, wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich vor der Saison vermutlich gesagt, die Chargers waren als 10 Punkte Favorite. Jetzt würde ich das deutlich knapper sehen.
Ich glaube, das hätte jeder andere auch so gesehen, davon mal abgesehen. Ich hätte die Chargers auch wesentlich weiter oben gehabt. Ich habe immer so ein Problem mit den Fourth-Quarter-Meltdowns. Wir spielen zu Hause sind wir allgemein immer ein bisschen stärker. Ja, aber selbst wenn Joey Bosa ausfällt, da rennt halt auch noch ein Khalil Mack rum. Und ich meine, unsere Offensive Line ist jetzt nicht mehr so schlecht wie letzte Saison. Könnte schaffen, ihn unter Mills den Rücken freizuhalten. Problem ist, das nützt halt nicht viel bei Mills aktuell. Weil er trotzdem dieses Laufen kriegt, wie schon angesprochen. Ich sehe es trotz der Chargers-Probleme, sehe ich den Sieg nicht, auch wenn wir jetzt knappe Spiele hatten und auch Spiele, wo ich sage, gegen die Broncos hätte uns keiner zugetraut, dass wir quasi so gut sind und denen da so eine Probleme bereiten. Ja, die sahen jetzt aber auch nicht so im weiteren Verlauf so besonders aus. Nee, ich sag, wir verkacken es im vierten Quarter wieder.
Ja, ich würde beipflichten, dass die Chargers das wohl gewinnen werden. Würde jetzt einfach mal so ein grobes 30-20 raushauen für die Chargers. Aber vielleicht schon so, dass es eben sich lange noch offen gestaltet und dann einfach ja, gegen Ende dann einfach wieder die Plays auf der Chargers-Seite sind.
Wenn du euer verletztes Roster verstärken möchtest, wir haben ja eine Pick-a-Player, wen würdest du dir unabhängig von Vertragsstrukturen oder ähnliches, würdest du gerne bei den Chargers sehen?
Von euch aus der Mannschaft. Ja. Das ist sehr, sehr einfach.
Derek Stingley.
Ja, den auch. Jetzt haben wir blöderweise schon First Round. Gib mir Larry mit Tanzel. Sondern gib mir Slater auf der einen Seite und Tanzel auf der anderen Seite und gib Justin Herbert einen beruhigenden Schlaf für die nächsten 3 Jahre. Das ist halt O-Line. Ich bin halt auch, wie gesagt, O-Line geschädigt. Das, was die Chargers an Competition auf Right Tackle veranstaltet haben, war nicht schön. Und so wichtig, also ja, ich liebe Stingley und ich würde ihn mit Handkuss nehmen, er oder eben auch entsprechend Tanzel. Das war auch, ich meine, dessen Story kannst du ja auch irgendwie irgendwann mal verfilmen oder ein Buch drüber schreiben. Die Nummer, die da am Draft gelaufen ist und dann der Trade zu euch für die massiven Picks, aber das sind vermutlich die Kandidaten und ich meine, die Chargers haben einen Quarterback, ich bin tatsächlich sehr, sehr selbst über die Saison macht. Ich glaube, wahrgenommen, dass da eine gewisse Unzufriedenheit herrscht und jetzt diese Entwicklung nicht so vielleicht ist, wie man sich das gewünscht hat. Aber ich bin enttäuscht, weil der hat bei Stanford nicht viele Spiele gemacht, der kam sehr unerfahren. Ich glaube, viele haben die Leistung sehr, sehr überrascht. Mir ist das Pierce-Spiel auch noch sehr in Erinnerung geblieben aus dem letzten Jahr. Also ich finde schon, dass Houston ein paar sehr, sehr spannende Spiele auf dem Roster hat. So ist es nicht. Und die AFC South, gut, Jacksonville sieht im Moment ziemlich okay aus. Die Colts sehen ziemlich shot aus. Die spielen jetzt dieses Wochenende gegen die Titans, die sich jetzt zum paar Punkte Sieg gegen die Raiders gekrampft haben. Ich glaube nicht, dass es ich glaube, in der Division liegen schon auch noch ein paar Siege. Und auch für Houston. So, und deswegen. Ich glaube schon, dass ihr dann auch noch eure Punkte holen werdet und dann muss man halt sehen. Wie gesagt, ich als Draft-Nerd, ich bin auch immer grundsätzlich dafür, wenn nichts mehr geht, gib mir den hohen Spot. Ich draft lieber an 5 als an 12. Das ist einfach so. Aber trotzdem denke ich schon, dass man auch das eine oder andere Spiel gewinnen sollte. Wir haben es bei den Browns und zum Teil bei den Lions jahrelang erlebt, die wirklich nur auf die Fresse bekommen haben. Das wirkt sich irgendwann auf eine Kultur in der Mannschaft aus. Und ich glaube, so weit sollte es Houston auch nicht kommen lassen.
Also ich glaube, in der aktuellen Situation ist unser Pick relativ einfach und einstimmig, würde ich fast sagen. Also Herbert.
Ja.
Da gibt es keine großen Worte. Dann hätte man mehr Sicherheit. Man weiß, was Herbert kann mittlerweile. Und ich glaube, dem würde so ein rotes Trikot oder so ein blaues Trikot gar nicht so schlecht stehen.
Herbert kann alles tragen. Herbert kann alles tragen. Und ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Also da muss ich zugeben, wenn man meine Live-Reaction am Draft Day gesehen hat, gerade in Konkurrenz zu Tua Tagovailoa, bei dem ich jetzt hoffe, dass er die Kurve kriegt, weil das für mich ein unglaublich sympathischer Typ ist, dem ich dem Erfolg wirklich gönne, unabhängig, was man über die Dolphins denkt. Da habe nicht nur ich daneben gelegen, aber ziemlich gewaltig daneben gelegen. Das muss zur Ehre gesagt werden.
So, damit sind wir aber auch schon am Ende angelangt. Die Tipps haben wir. Habe ich noch was vergessen, Christian?
Nö, nicht so wirklich. Ich glaube, die Key-Matchups hatten wir schon so im Vorfeld so mehr oder weniger einfach im Gespräch mit drin. Von daher würde ich sagen, haben wir alles.
Wir können auch mal erzählen, wo man Christian findet auf Twitter und Co. Das kannst du bitte gerne selber machen.
Schamlose Eigenwerbung, genau.
Ja, natürlich.
Also im Prinzip immer gerne über Twitter @chris5sh. Dann bin ich öfter mal bei Sportradio 360 zu hören, gerne in den College-Updates oder auch im Rahmen von der Big Show. Werde auch am Sonntag wieder Teil der deutschen Endzone, der deutschen Konferenz bei der DAZN sein, wo ich mich sehr darauf freue, dass ich da auch diese Saison wieder am Start bin. Und normalerweise ist mein Take außerhalb von der NFL-Saison auch immer wieder gerne in deutschen Footballstadien. Die Saison ist jetzt so gut wie vorbei. Der German Bowl ist in Stand der Aufnahme 10 Tagen in Frankfurt. Dann kann es noch sein, dass ich noch bei einem weiteren Event bin. Das ist aber noch offen. Von daher da auch immer gerne. Aber ansonsten, wer sich über meinen Kram informieren will, gerne eben dem Twitter-Account @chris5sh folgen und da meine Takes primär zum Football, manchmal zum Fußball dann wahrnehmen. Und dann freue ich mich über Interaktionen und bedanke mich bei euch sehr herzlich über die Einladung.
Ich packe die Kontaktmöglichkeiten und die Sachen, wo ihr Christian findet, in die Shownotes mit. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Woche, wo es dann ins Spiel gegen die Jacksonville Jaguars geht, bevor wir dann schon fast einen kleinen Saison-Zwischenfazit ziehen können, weil danach haben wir eine Bye-Week. Recht früher dieses Jahr, aber genau. Christian, irgendwelche letzten Worte?
Horns up.
Horns up.
Bobots.